there was something missing.
John.
Yes, Mary.
John, what's happening?
I think we both know, Mary.
It's just that we don't have...
Exactly. There's this awful gap in our lives just because we don't have...
The first viewing of a motion picture.
Welcome
to Movie Virgins.
Hallo, ich bin's Kühn und heiße euch herzlich willkommen zur neuen Folge von Movie Virgins. Da wir ja mittlerweile ein etabliertes Format hier bei Movie Breaks sind, erspare ich euch alle Erklärungen und ihr werdet schon wissen, was wir hier machen. Für die heutige Folge haben wir zwei Besonderheiten. Denn zum einen bin ich ebenfalls eine Movie Virgin in dem Fall. Ich habe den Film auch vorher noch nie gesehen. Und zum anderen habe ich heute mir direkt zwei Gäste eingeladen. Ich habe mir das Podcast-Projekt Boos, Boobs und Blockbusters eingeladen. Und hiermit heiße ich euch herzlich willkommen, Arlind und Andrea. Hallo.
Hallo, grüßt euch.
Ihr habt ja auch einen eigenen Filmpodcast, was ja erstmal für zwei Frauen ungewöhnlich ist. Wollt ihr den Zuhörern erstmal erklären, was ihr macht und was eure Trademarks sind? Was im Übrigen auch der Grund ist, warum ich auf euch aufmerksam geworden bin, muss ich zugeben.
Also wir gucken und besprechen Filme. Das ist ja jetzt nicht so ungewöhnlich. Aber wir paaren dabei den Film immer mit einem alkoholischen Getränk und besprechen dann den Film unter dem Einfluss dieses Getränks. Was für uns doch immer sehr erheiternd ist und wir hoffen für die Hörerinnen auch.
Ja, und wo du es schon sagst, also wir hoffen damit eine Nische auch zu decken. Ne? Frauen gibt es wenig im Movie-Podcast-Game.
Ja, obwohl bestimmt Frauen genauso Filme gucken wie Männer auch.
Ja, ein bisschen anders.
Ich glaube tatsächlich ein bisschen anders. Also ich bin fleißiger Hörer von euch und manche Einsichten, die ihr habt, habe ich so in dem Film vorerst nicht gesehen. Aber es ist dann doch manchmal ziemlich interessant, wie dann die weibliche Sicht auf das Ganze dann aussieht.
Mhm. Ja, wir sehen uns schon auch als Bildungsauftragspodcast.
Und tatsächlich, ich war ein bisschen eifersüchtig, weil ich habe ja auch ein Podcast-Projekt hier auf Movie Break mit dem Thekencast, wo wir uns auch die Aufgabe gemacht haben, bei der Podcast-Aufnahme uns zu betrinken.
Und einer muss es tun,
genau. Und da habe ich noch gedacht, ach, guck mal, die haben einfach von uns abgeguckt und uns abgekupfert. Aber ich glaube tatsächlich, dass ihr fast im selben Moment online gegangen seid, wie wir auch damit angefangen haben. Also hatten wir, glaube ich, einfach dieselbe Idee.
Das kann sein. Und ich hatte ja vorhin schon erzählt, dass wir uns mit der Idee schon wirklich lange auseinandergesetzt haben, bevor wir das gestartet haben.
Ja, und man muss sagen, ich hatte die Idee mit diesem Paaren des thematisch passenden Alkohols zum Film. Den habe ich tatsächlich von einem anderen Podcast geklaut, der aber dasselbe in den USA macht mit True-Crime-Fällen.
Okay.
Ja. Mhm. Da gebe ich zu, habe ich mich inspirieren lassen.
Nein, also für jeden, der den Boos, Boobs und Blockbusters noch nicht kennt, klare Hörempfehlung. Es sind manchmal sehr interessante Themen. Ihr habt mir heute die Aufgabe gemacht, auch einen Film das erste Mal zu gucken, weil wir wollen heute über den Klassiker sprechen, Taxi Driver von Martin Scorsese.
Der Taxifahrer da drüben starrt uns an.
Reden Sie mit mir? Sie reden mit mir?
Das wird ja immer verrückter mit uns.
Sie reden mit mir? Irren Sie sich nicht in der Hausnummer? Sie reden mit mir? Ich bin der Einzige, der hier ist.
Ich habe noch nie einen Mann wie Sie getroffen.
Ach ja?
Taxi Driver ist mehr als ein Film.
Na bitte.
Ein Mann versucht einen aussichtslosen Kampf gegen die Ratten einer Großstadt.
Unzählige Male in der Popkultur referenziert.
Mhm.
Aber jetzt die Frage, und die ich mir auch selber stellen muss, wie kam es denn, dass ihr bisher diesen Film noch nicht gesehen habt?
Ich glaube, eins ist, dass der kam lange bevor wir zur Welt kamen raus.
Lange. Was? 76, oder?
Ist er 76
oder 73?
Ja.
76. Und dann ist es ja jetzt auch nicht einer dieser Filme, die immer mal wieder im Fernsehen laufen.
Ja, das stimmt.
So, wann hätte man ihn sehen können? Und man hätte also irgendwie sich konkret vornehmen können, okay, den leihe ich mir jetzt aus.
Für die Kinder zu Hause, es gab damals noch Videotheken und DVD-Theken, nicht so wie jetzt, wo man sich alle möglichen Klassiker reinziehen kann.
Und aber auch jetzt war er kostenpflichtig.
Ja.
Also man hätte sagen müssen, okay, ich investiere jetzt das Geld, um den Film zu gucken.
Mhm.
Ja. Ich würde sagen, so kam das.
Ja.
Okay. Ja, ich hatte mir immer, also ich wusste, dass die Thematik natürlich etwas schwerer ist. So, den guckst du, glaube ich, nicht mal eben so weg. Du musst dir dann ein bisschen Zeit nehmen und dich darauf einlassen. Aber ich sehe es auch irgendwie, der Film ist bekannt. Aber auch in der Zeit, als ich noch irgendwie Fernsehen geguckt habe oder so, lief der nie zu einer Uhrzeit oder irgendwo so präsent, dass ich sagen würde, oh, ich schau mal rein. Und eben aufgrund der vermeintlichen Schwere, wie ich es im Vorfeld wahrgenommen habe, war es dann auch nicht so, ach, ich mache mir jetzt einen schönen Abend, ich leih mir Taxi Driver aus.
Ja, ja, ja. Vielleicht, wenn man irgendwie ein Hardcore-Scorsese-Fan ist, dann...
Ja, da gehört das wahrscheinlich zu.
Ich muss zugeben, ich liebe Martin Scorsese. Und als ich mir jetzt die Filmografie einfach nochmal aufgerufen habe, ist mir aufgefallen, wie viele von seinen Frühwerken ich gar nicht gesehen habe. So die ganzen neuen ab 2000 habe ich, glaube ich, alle gesehen. Aus den 90ern auch noch viele, aber alles, was vor den 90ern ist, habe ich dann in meiner Watchlist gesehen. Oh, die hast du irgendwie sträflich übergangen.
Ja, ich wusste auch gar nicht, ich muss sagen, also was unseren Filmpodcast auch unterscheidet, ist, glaube ich, so deep, 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 deep Facts sind uns oft gar nicht bewusst. Also ich muss sagen, ich wusste gar nicht, dass Scorsese sich so in seine Schaffensphase so oft mit so New Yorker Themen auseinandergesetzt hat. Also so viele Familiengeschichten, sehr viele schicksalsträchtige Geschichten, die oft sehr italienisch angehaucht sind. Ne?
Mhm.
Also war mir gar nicht so bewusst, aber ich habe mir auch seine Filmografie gestern mal so reingezogen. Zum Vergleich, da gibt es ja ganz, ganz viel. Auch ganz viel, was mir nichts sagt. Erschreckenderweise.
Ja, ich gebe es auch an der Stelle ungern zu, aber ich habe auch wirklich vieles nicht gesehen. Also ich glaube, den ersten oder den ältesten Film, den ich von ihm vorher gesehen habe, war Goodfellas aus den 90ern. Und danach habe ich sie fast alle gesehen, aber die davor sträflicherweise nicht gesehen.
Und was ich sagen musste, was mir, als ich ihn dann ausgeliehen hatte in der Kurzbeschreibung und in der Zeile dann noch gelesen hatte, dass... Da steht, glaube ich, immer drin, dass der so und so Taxifahrer beginnt eine Beziehung mit der 14-jährigen Prostituierten. Und das finde ich so ein bisschen abstoßend. Da dachte ich mir, oh shit, will ich das sehen eigentlich? Hm. Und dann ist es am Ende ja gar nicht so.
Ich muss auch sagen, dieses gefährliche Halbwissen, was man über diesen Film hat, obwohl man ihn noch nie gesehen hatte, ist sehr groß. Also ich dachte auch, es geht. Ich wüsste so circa, um was es geht und war doch dann überrascht, dass es eigentlich nicht so ist.
Dann kommen wir doch einfach mal direkt da drauf. Also, wie hat er euch denn gefallen? Oh, ich sehe hier schon fragende...
Nee, der hat mich sehr erinnert an den Joker-Film.
Ja.
Was klar ist, weil der sich natürlich auf Taxi Driver bezieht. Und schon der hat mir, also den mochte ich nicht, der hat mir überhaupt nicht gefallen. Und der wurde ja parallel so gehypt. Und dann dachte ich mir, okay, das soll mich wahrscheinlich nicht ansprechen. Die Themen, die hier besprochen werden, obwohl ich natürlich sehen kann, dass das schauspielerisch eine große Leistung ist. Aber und das gleiche Gefühl hatte ich bei dem Film. Ich dachte mir, da ist für mich nichts dabei.
Lustig, dass du das sagst, weil du sagst, schauspielerisch erkennst du an, dass es eine große Leistung ist. Das ging mir überhaupt nicht
so. Ich meine bei Joker jetzt.
Ach so, ja. Okay, ja, weil Taxi Driver fand ich wahnsinnig flach. Ich kann es gar nicht anders sagen. Und ich war so hin und her gerissen zwischen, ja gut, der hat ein paar Jahre auf dem Buckel, dieser Film, klar. Aber so, wenn es dann so ins Finale geht und so, hatte ich gedacht, wird da jetzt ein Feuerwerk abgefeiert, als es dann war.
Also kann man schlussendlich sagen, ihr seid eher unterwältigt davon.
Ja, ja, genau. Ja. Ja. Ja, und es ist auch bei Filmen, wenn der ist ja jetzt doch über 30, 40, 50,
4, 5, 5, 7.
Nee, ich denke echt immer noch, die 70er Jahre sind irgendwie 30 Jahre
her. Ja, das geht mir aber auch immer so.
Das muss an unserem Alter liegen, glaube ich.
Ja,
ja,
ja.
Ja.
Also ja, aber auch selbst, obwohl er so alt ist, zum Beispiel, ich weiß nicht, wie sehr wir da schon ins Thema einsteigen ach, wollen.
Du, ganz ehrlich, hau rein.
Ja, okay, pass auf, Freunde, jetzt kommt's. Zum Beispiel Cybill Shepherd. Die mag ich wahnsinnig gerne und es hat mich überrascht, dass sie den Film
dabei war. Auf, total. Ich hätte sie nicht erkannt, ehrlich gesagt. Als ich es gelesen hatte, konnte ich dann zuordnen, okay, und, wer sie ist. Aber genau. Ich wusste nicht, dass sie eine ernsthafte Schauspielkarriere anstrebte, bevor sie sich auf Comedy spezialisiert.
Richtig, genau. Und den Charakter, die sie dort spielt, diese Frau, diesen Love Interest, sagen wir mal so, den finde ich wahnsinnig platt gezeichnet. Ja. Also da frage ich mich, kann sie schlecht schauspielern? Wurde ihr nur sehr wenig Raum gegeben für die Rolle? Soll das so sein? Ich war da ein bisschen überfragt, ehrlich gesagt.
Ja, ich glaube in dem Fall, wie so oft, ist sie Opfer der schwachen Hollywood-Autoren, die einfach keine guten Frauenfiguren schreiben können. Ja,
das glaube ich auch.
Ja? Meint ihr wirklich?
Ja.
Obwohl sie ja so eine sehr zentrale Rolle einfach spielt in dem Film.
Aber mir ist es in dem Fall aufgefallen, ich meine, der Film bietet ja die zwei schlechtesten Dates, wie sie überhaupt laufen können. Ich hoffe, ihr beide wurdet noch nie ins Pornokino eingeladen oder sowas, aber...
Unfassbar! Das war so schlimm, dass ich aufstehen musste von der Couch und mich kurz erheben musste, weil ich habe nicht fassen können, dass er das macht.
Ja.
Also ich verstehe, er ist ein Vietnam-Veteran, er ist gebeutelt, er ist einsam. Aber du nimmst doch eine Frau nicht mit in ein Porno-Kino, geh doch in ein normales Kino.
Hey, du weißt doch, da sind doch auch viele Pärchen, die dort sind und sich das angucken. und gerade beim ersten Date hatte ich so dieses Gefühl, das ist ja auch furchtbar gewesen. Also da wollte ich nämlich ausschalten, weil dieses Gespräch ja nur von ihm ausging. Er war ja der Einzige, der eine Frage gestellt hat. Und sie hat ja im Endeffekt nur darauf reagiert. Das heißt, ich glaube, diese flache Figurenzeichnung ist wirklich gewollt aus dem Drehbuch rausgekommen, als dass jetzt irgendwie die schauspielerische Leistung von ihr oder sowas in Frage gestellt werden sollte.
Ah ja, bei ihrer Figur, ja. Andersrum wiederum, finde ich, das hat man schon sehr oft gesehen. Und also, dass der Typ, der ist ja total der Creepy Stalker am Anfang.
Dezent, ja.
Genau, aber das wird ja oft als...
Der ist doch nur verliebt.
Ja, eben. Vor allem in diesen älteren Filmen ist das ja so. Die Frau ziert sich eigentlich, aber du musst nur irgendwie hart genug dranbleiben und dich möglichst aufdringlich aufdrängen. Dann findet sie es irgendwann geil und geht mit dir auf ein Date und erzählst du nur von dir, aber trotzdem hast du sie irgendwie...
Okay, ich muss euch jetzt fragen.
Gezaubert. Und das ist ja auch der Fall, ne? Es ist, also sie springt ja erst ab, als er sie mit ins Porno-Kino nimmt.
Ich meine, ich muss euch fragen, funktioniert es wirklich, damit ich in Zukunft mein Dating-Verfahren dann irgendwie ändern kann?
Ich sag mal so, so heftig hatte ich das noch nicht. Aber wenn du so in deinem 20er bist und dann wirst du so, also von jemandem, den du per se auch ganz gut findest, wenn der so hartnäckig ist, dann findest du das erst romantisch, hieß das früher, romantisch. Aber in dem Moment, wo das natürlich jemand ist, den du, ja, wenn du semi-attraktiv findest, dann wird es ganz schnell stalking. Also Obacht. Zielgruppe ist entscheidend.
Ja. Bei mir ist es ein bisschen anders, weil ich bin einfach grundsätzlich nicht interessiert und dann.
Also die Männer ja hart. Ach so, ja, aber das kann man ja auch auf das andere Geschlecht.
Ja, aber die sind per se nicht, also Frauen sind per se nicht so.
Naja, was du mir schon erzählt hast, muss man jetzt auch mal eine Lanze brechen.
Ja, schon auch Geschichten. Ja, das stimmt. Und das ist furchtbar unattraktiv.
Okay, dann werde ich es lassen.
Ja,
dann,
Stalking dann jetzt meine ich. Stalking.
Ja, jetzt mal eher kein Du von uns. Keine Empfehlung. Ja, nee.
Ich kann das irgendwo nachvollziehen, was ihr sagt, weil ich habe generell das Problem, wenn du Filme hast, die im Vorfeld so overhyped sind, dass du dir den Film dann anguckst und irgendwie mit einer Erwartungshaltung da dran gehst und sagst, ich muss den ja jetzt gut finden. Und ich sehe es ein bisschen anders als ihr. Also ich mag ihn, ich sehe auch die Qualitäten des Films. Ich bin aber nicht so geflasht, wie ich es mir gewünscht hätte. Sondern eher, ich hatte es vor kurzem, da hat, liebe Grüße an meinen guten Freund Stu, der wollte mich deswegen verprügeln. Ich hatte das auch mit dem Paten 2. So, beste Fortsetzung, besser als das Original, bla bla bla. Und dann gucke ich ihn mir an und dachte mir, ja, okay, der ist gut. Aber ich verstehe diesen Hype darum nicht. Ich habe mir die ganze Zeit nach dem Film überlegt, müsste ich ihn besser finden und würde ich ihn vielleicht besser finden, wenn ich ihn zum zweiten Mal sehe, ohne diese große Erwartungshaltung. Wie sieht's da bei euch aus? Wäre für euch Taxi Driver ein Film, den ihr euch nochmal angucken würdet, oder ist es wirklich, ich habe ihn jetzt gesehen und sage, okay, das war's dann.
Nur unter hartem Alkoholeinfluss. Also es wäre jetzt nichts, was ich mir freiwillig nochmal anschauen würde.
Ich habe sogar überlegt, würde ich ihn jemand empfehlen, weil was hätte derjenige davon, den nochmal gesehen zu haben? Oder reicht das nicht? Das Ding ist halt mit diesem, was du eingangs auch schon erwähnt hast, mit den ganzen Popkulturreferenzen, die sich auf diesen Film beziehen, dann weiß man jetzt mehr, wovon die Rede war.
Ja, das ist so. Ja, ja. Also ich muss auch sagen, das Einzige, was ich wusste von diesem Film war, Robert De Niro schert sich irgendwann einen Mohawk, also ein Irokese. Jodie Foster spielt mit und ist sehr jung. Und dieses Are you talking to me?
Das klang jetzt gerade so ein bisschen wie Schwarzenegger, muss ich ja sagen.
Ich aber von allein von diesem Are you talking to me hatte ich mir viel mehr erhofft. Ich dachte, da ist, also allein wie oft das zitiert wird, Freunde, der steht einfach nur da so rum. Ich dachte, es wäre eine echte Konfrontation. Ich dachte, also ich war ja underwhelmed.
Ja. Was ich aber interessant und diskussionswürdig finde an dem Film, ist das Ende.
Oh ja, oh ja.
Ja.
Ja. Ja.
Wir springen jetzt einfach mal zum Ende vor. Ich wollte das Ende am Ende machen, aber wir machen es jetzt einfach direkt in der Mitte.
Das ist eine Achterbahn der Gefühle, die hier läuft. Unfassbar.
Wie ich im Vorfeld gesagt habe, ich weiß, das ist immer eine bunte Tüte hier, ich weiß nie, was passiert. Wie fandet ihr das? Ich meine, es ist ja so, für die, die den Film nicht gesehen haben, ja, ich meine jetzt, wie lange haben wir jetzt? 20 Minuten schon, wir können mal kurz sagen, worum es geht. Wir haben mit Travis Bickle gespielt von Robert De Niro, ein Vietnam-Veteran, dessen Leben eventuell nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Gebeutelt, hat Schlafstörungen, fängt an, Taxi zu fahren, um eben da noch ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Und schlussendlich ist sein Leben dadurch bestimmt, dass alles, was er irgendwie anfängt, im Vorfeld zum Scheitern verurteilt ist. Ob durch ihn oder durch die Gesellschaft selbst. Was ihn irgendwann dazu führt, dass er sich schon fast als Racheengel sehen möchte und dann anfängt, gesellschaftliche Missstände versucht zu regulieren, und das eben dann auch durch Gewalt. Und zum Schluss ist es ja so, dass er sich mit einem Zuhälter anlegt und dort dann versucht, eine minderjährige Prostituierte zu retten. Er stirbt vermeintlich bei dem Versuch, überlebt das Ganze aber und wird dann in den Medien als Held gefeiert. Was natürlich irgendwo schon etwas kontrovers ist, weil die Gesellschaft bzw. die Medien das auch komplett anders aufnehmen, als es tatsächlich war. Ich meine, wir als Zuschauer wissen, das hat er nicht gemacht, weil er damit was Gutes tun will, sondern das hat er einfach nur aus bloßer Obsession gemacht, wird aber als Held gefeiert. Wie hat euch das gefallen?
Ich hatte das interpretiert, als ich den Film sah, weil er wird ja selber angeschossen und liegt dann im Koma. Und ich hatte diese ganze letzte Szene interpretiert als ein Komatraum, oder möglicherweise hat er das sogar nicht überlebt.
Okay.
Ja, weil das,
oh, wie Meta von
dir. Weil er bekommt ja auch einen Brief vom Vater der jungen Prostituierten, der ihm schreibt, oh, wir sind so unglaublich dankbar, dass du sie da rausgeholt hast, und sie ist jetzt zurück zu Hause und geht zur Schule und wir werden alles dran tun, dass sie nie wieder weglaufen muss. Und man hat ja vorher schon gesehen, dass sie nicht zurück nach Hause will. Das hat sie ja gesagt. Die ist ja aus einem bestimmten Grund weggelaufen. Und da dachte ich mir, das ist ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. So hätte er es halt gerne. Das war meine Interpretation. Aber ich habe danach gelesen, dass sowohl Scorsese als auch der Drehbuchautor sagen, nein, nein, das ist schon echt.
Also er überlebt.
Ja.
Ich mag deine Interpretation. Das würde für mich den Film aber tatsächlich noch schlechter machen. Also ich mochte die Idee. Ich meine, wir haben ja vorhin schon mal den Vergleich zu Joker gezogen. Und was mir, ich respektiere den Film Joker für die schauspielerische Leistung. Mir gefällt die Thematik aber nicht. Ich kann einfach mit niemandem mitfiebern, wo es fast schon gefeiert wird, dass er jetzt gerade eben Leute umbringt oder Gewalt äußert. Das finde ich irgendwo schwierig. Und ich habe mir jetzt gerade bei Taxi Driver noch gedacht, mir hat der Schluss insofern sehr gut gefallen, weil es ja komplett anders wahrgenommen wird, als es eigentlich ist. So dass er eben zu diesem Held gemacht wird, obwohl er das nicht ist. Obwohl er in die Rolle dann irgendwie durch die Medien, ich meine, heute ist es bekannt als Fake News, reingedrängt wird. Das fand ich noch einen schönen Kniff zum Schluss.
Und jetzt gerade hat sich ja für uns gestern, ich weiß nicht, ob ihr das mitverfolgt habt, in den USA, da gab es den Prozess gegen Kyle Rittenhouse, der bei den Riots im Zuge der Black Lives Matter Bewegung sich da eine Bürgerwehr angeschlossen hat und 3 Menschen erschossen hat. Dessen Prozess war gestern und der wurde freigesprochen. Und das hat mich irgendwie sehr daran erinnert, an diese Taxi-Driver-Geschichte. Das ist nämlich genau das. Und dann hatte ich auch noch gelesen, dass im ursprünglichen Drehbuch alle Menschen, die der Taxi-Driver tötet, schwarz waren. Also den ersten Mord, den er begeht, ist ja ein junger schwarzer Mann, der einen genau. Kiosk. Genau, und es ist so, der erschießt den und es ist so wie
eine Fliege totschlagen, ja, genau, für diesen Bodega-Besitzer.
Ja. Ja. Genau. Ja. Und dann war es im ursprünglichen Drehbuch so, dass sowohl der Zuhälter als alle Mitarbeiter dieses Bordells, die er umbringt, dass die alle schwarz waren. Und dann hat aber wohl das Studio gesagt, das können wir nicht machen. Wenn wir das machen, dann haben wir hier einen Aufstand nur aufgrund des Films. Aber ich glaube, dass dann die Schlussfolgerung eben genau diese gewesen wäre, dass die Geschichte umgedeutet wird und er ist der Held und die
dieses arme Mädchen befreit. Das wäre äußerst problematisch, glaube ich, geworden.
Ja, aber ich meine, die Realität ist ja leider in den USA.
Also ich habe es witzigerweise gar nicht gelesen, aber ich bin gerade schockiert und da sieht man ja auch irgendwie tatsächlich rein thematisch hat der Film ja von 1976 bis jetzt nichts verloren tatsächlich, ne?
Auf jeden Fall. Aber trotzdem finde ich, ist er leider schlecht gealtert. Also ich weiß, das widerspricht sich jetzt so ein bisschen. Also ich finde das Ende auch, ich finde das Ende gut und dafür, weil es das Ende gibt und ich interpretiere das auch als echt, also ich glaube nicht an den Traum, kein Koma-Traum. Deswegen finde ich ihn nicht so super scheiße. Also wenn das Ende mit seinem Tod geendet hätte zum Beispiel, hätte ich ihn wirklich richtig, richtig kacke gefunden. So denke ich mir, guck, jetzt wird er da als Held gefeiert, aber es ändert sich nichts in seinem Leben. Mhm. Er sitzt immer noch in dieser Butze, er fährt immer noch Taxi, er ist immer noch einsam. Und wofür war das alles? Für nichts. Das finde ich sehr, sehr depressiv.
Ja, gut, ich sag mal, der ganze Film ist ja auch irgendwo sehr, sehr depressiv gehalten. Also es ist ja, alleine die Darstellung von New York, das ist ja ein ekelhafter Moloch. Das ist
Darf ich euch mal was fragen, was ihr von der Musik gehalten habt? Weil die, mit der konnte ich wirklich gar nichts anfangen. Da habe ich mich verarscht gefühlt die Hälfte der Zeit. Weil es ja so, was ja so Geplänke. Und dann habe ich gelesen, dass der Kompositeur der Hitchcock-Filme wohl diesen Soundtrack geschrieben hat. Und ich finde, es passt überhaupt nicht zusammen. Also diese Musik, die da so läuft, so dahin plätschert.
Ich fand sie am Anfang deplatziert, muss aber sagen, dass im letzten Drittel hat mich die Musik richtig abgeholt. Da finde ich, hat sie sehr, sehr gut gepasst.
Okay, also ich glaube, das ist so ein absichtlicher Kniff wahrscheinlich.
Also ich glaube tatsächlich, dass bei Martin Scorsese relativ wenig ohne Hintergrund passiert. Also ich glaube, er denkt schon arg darüber nach, wie er das darstellt und was er da darstellt. Aber ich verstehe deine Kritikpunkte, ja.
Weil es wirkte teilweise so wie so ein Soundtrack zu Das Fenster zum Hof. Also so eine 1950er, 60er schwarz-weiß Kriminalgeschichte. Also ohne die Schwere, die ja Taxi Driver hat. Deswegen fand ich das ein wenig seltsam.
Siehst du das auch so, Arlind?
Ich muss ehrlich sagen, ich habe gar nicht so drauf geachtet. Ich habe da gar nicht so drauf geachtet.
Ich fand sie wirklich herausstechend. Ich muss aber auch sagen, ich wusste das vorher nicht, dass der Kompositeur von Hitchcock das war und dachte mir beim Gucken. Das ist
ein gefährliches Halbwissen.
Ja, nee, du brauchst eine Rechercheuse.
Und dachte mir aber beim Gucken, also so ähnliche Klänge hast du zumindest schon mal bei Psycho gehört, ne?
Ja, genau. Aha. Ja, genau, genau. Ja.
Wobei, wie gesagt, ich kann für mich nur sagen, mich hat sie später wirklich abgeholt. Dieses war ja schon so ein bisschen orchestral angehaucht, das Ganze. Und zum Schluss, finde ich, hat es gepasst, ob die Musik jetzt so gut gepasst hat, wenn er mit dem Taxi einfach ganz normal durch New York fährt und durch irgendwelche Prostituiertenviertel fährt. Im Übrigen habe ich nach dem Film die ganze Zeit gedacht, als ich in New York war, habe ich nicht so viele Prostituierte da überall rumstehen sehen. Das ist ja wirklich ein Moloch, das Ganze dort.
Ja.
Vielleicht, ja, die hat doch aufgeräumt dabei.
Ah ja. Vielleicht warst du in den falschen Filtern. Aber dazu, was mich noch gestört hat, war, dass er schwingt sich ja da in seinem eigenen Gerechtigkeitssystem, das er sich da aufbaut, zum Retter der Jodie Foster auf. Und da gibt's ja die Szene, wo sie beide in dem Zimmer sitzen und er sagt, wie kannst du das machen? Wie kannst du deinen Körper so verkaufen und so? Und das finde ich so, da hat mich gestört, dass er selber ist ja Konsument. Also er geht ja in die Pornokinos und bucht Prostituierte.
Hat er Prostituierte gebucht? Also er hat ja nur, nur das erste Mal, wo man sieht, dass er mit einer Prostituierten in Kontakt steht, um Jodie Foster zu treffen. Und ich glaube, bei ihm ist es ja mehr das Problem, dass er das Gefühl hat, dass sie das nicht freiwillig macht. Wir müssen uns, glaube ich, an der Stelle nicht groß über die Pornoindustrie unterhalten und was da eventuell schiefläuft oder hinter den Kulissen alles abläuft. Aber schlussendlich habe ich es so interpretiert, dass für ihn das Problem war, sie ist ja vorher zu ihm ins Taxi gestiegen und hat gesagt, bitte hilf mir, fahr mich einfach weg. Und er hat es ja als Hilferuf gesehen. Also er interpretiert das in seiner Welt so, dass sie schlussendlich darauf gar keine Lust hat, dass sie gar keine Prostituierte sein will, sondern reingezwungen wird. Und deswegen weiß ich nicht, ob man das tatsächlich so sehen kann, dass er Konsument des Ganzen ist. Weil, nochmal, was hinter der Pornoindustrie passiert oder was in der Pornoindustrie passiert, weiß ich nicht. Da bin ich nicht so tief drin. Aber schlussendlich kann er ja fast davon ausgehen. Jetzt war's schief. Wie bitte? Na?
Entschuldigung.
Kleines Wortspiel.
Aber er kann ja...
Ja, klar, vor allem bei einem 14-jährigen Mädchen.
Also deswegen weiß ich nicht, ob ich ihn da wirklich als Konsument sehen würde, beziehungsweise als derjenige, der Mitschuld an dieser Misere der Gesellschaft hat.
Ich hatte aber mich beschlich auch kurz so circa derselbe Gedanke, dass ich mir gedacht habe, er verurteilt ja schon so diesen Moloch in New York und die Menschen, die da auf der Straße sitzen und die Droge verticken und Co., aber geht eben auch ins Pornokino, obwohl das eigentlich fast das Einzige ist, was man ihm bis zu diesem Waffenkauf vorwerfen kann, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Und dann war ich geneigt, das sogar das zu entschuldigen, dass er Pornokinos geht, weil das wahrscheinlich die Einzigen sind, die ganze Nacht spielen. Und er kann ja nicht schlafen.
Ja, stimmt.
Ja, er könnte auch einfach schlafen gehen oder eine Runde Skat spielen, aber ja.
Und das Solitär.
Solitär.
Weil er ja so einsam ist.
Die gesellschaftliche Interaktion im Pornokino finde ich äußerst fragwürdig, aber nun gut.
Er ist ja da, er versucht ja ein Gespräch mit der...
Ach Gott, ja, mega cringe, wie die Leute sagen würden.
Super cringe.
Ja. Oh.
Aber trotz auch eine typische Szene, weil er sie ja fragt, wie heißt du denn? Und sie möchte ihm nicht ihren Namen sagen, was von ihrer Warte aus, finde ich, nachvollziehbar ist.
Ja, aber du kannst auch einfach einen Namen sagen.
Ja. Jede Frau hat mindestens einen Fake-Namen, den sie...
Ja, was ist deiner?
Vanessa.
Okay, ich lerne heute viel zu viel über die Frauen, merke ich gerade.
den sie hervorzieht, wenn ein Creep drauf besteht.
Wobei ich mir da auch wieder überlege, ich verstehe euch da komplett, aber ich kann mir auch vorstellen, dass diese Frau, die wird ja wahrscheinlich nicht nur von ihm angelabert. Es gibt wahrscheinlich, oder so stelle ich es mir vor, dass relativ viele Creeps dann dort sind und dann eben auch versuchen, ihre sexuellen Gelüste dann an der weiblichen Bedienung beziehungsweise an der Kartenabreißerin oder Kartenverkäuferin. Und dass sie dann für sich selber sagt, ey, jetzt reicht es, ich bin einfach genervt davon, kann ich auf eine gewisse Art und Weise auch wieder nachvollziehen. Dementsprechend stehe ich dem Ganzen so ein bisschen herzlicher gegenüber und verstehe die Person, wie sie gegenüber ihm agieren.
Ich verstehe leider aber ihn auch. Also ich verstehe, dass er nach Gesellschaft sucht, aber er sucht sie halt an den falschen Plätzen oder auf die falsche Art, sagen wir es mal so.
Ich meine, wenn du stundenlang vorm Wahlbüro stehst und einfach nur durch das Fenster reinlinst, das ist creepy.
Ja, und dann geht sie schon mit dir aus.
Ja, ach Gott.
Habt ihr verstanden, und da bin ich bis heute nicht drauf gekommen, ich habe es auch versucht nachzulesen, aber ich habe nichts gefunden, warum hat er plötzlich diese Obsession gegen den Politiker?
Das habe ich auch nicht verstanden. Das habe ich auch nicht kapiert. Ich dachte, ich hätte kurz mal nicht hingehört. Ja, aber okay.
Ich dachte, irgendwie bin ich gerade eingeschlafen und hab jetzt einen wichtigen Teil verpasst und habe auch nochmal zurückgespult. Und habe mir die ganze Zeit überlegt, ich verstehe, dass er gegen die Gesellschaft ist oder dass er da seine Probleme mit hat. Aber warum steht an erster Stelle in der Mitte des Films der Politiker? Der ihm ja, er hat sich ja sogar relativ nett mit ihm im Taxi unterhalten.
Richtig, ja. Da dachte ich auch, die sind eigentlich auf einer, also Wellenlänge jetzt überspitzt. Aber er hat ja auch lauter Plakate von ihm bei sich daheim.
Ja, stimmt, stimmt.
Also man denkt, er unterstützt ihn.
Erschließt sich mir auch nicht. Außer, dass er ihm im Taxi, ich meine, der Senator fragt ihn ja, was ist Ihrer Ansicht nach das größte Problem? Und dann sagt er hier die Stadt und was hier alles geschieht. Und dann müsste mal jemand aufräumen. Und darauf reagiert er nicht
ja,
wirklich.
Er hat das ja auch nicht kritisch verneint, sondern er sagte ja schlussendlich reagiert er ja nur darauf und sagt, ja, freue mich, dass Sie mich wählen und ich hoffe, dass ich hier was ändern kann, wenn ich gewählt werde. Also schlussendlich gab es ja zwischen den beiden keinen einzigen Konflikt, der irgendwie entstanden ist. Und da habe ich mich tatsächlich die ganze Zeit gefragt, so, wieso diese Obsession für den Politiker?
Ja. Die Frau, die ihn abgewiesen hat, arbeitet für ihn.
Aber ich dachte, das vielleicht. Ich las auch eine Zusammenfassung, ich glaube, es ist sogar bei IMDb, da steht, dass er auch sie retten will. Also, dass er nicht nur Jodie Foster als Prostituierte retten will, sondern auch, ich weiß gar nicht, wie sie heißt.
Betsy, Shepard,
auf jeden Fall.
Betsy aus ihrem gut bezahlten Job im Wald.
Ja. Dass er sie da vielleicht rausreißen will, weil er glaubt, das ist er sagt ja auch zu ihr, er sieht sie als unglücklichen Menschen, er erkennt das sofort. Mhm. Und vielleicht glaubt er, sie somit zu retten.
Ja, okay. Ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Den nehme ich gerne so mit, dann kann ich es mir zumindest halbwegs erklären. Das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt.
Aber lustig, dass es euch auch, also das ist dir auch so gegen, weil ich dachte wirklich gestern, bin ich kurz eingelegt? Habe ich kurz weggehört? Was ist denn passiert auf einmal? Steht ihr da bei dieser Wahlkampfveranstaltung und wetzt die Messer quasi?
Warum? Ja, auch vorher. Also ich hatte ja das Gefühl, dass er ja auch eigentlich bei der ersten Kundgebung den, wie hieß er? Nicht Palpatine, das war's. Hat mir aufgeschrieben. Palpatine. Ich will hier nicht noch die Star Wars Fans irgendwie verärgern.
Chewbacca kam doch auch vor. 70s Mathe.
Ich hatte schon bei der ersten Kundgebung von ihm das Gefühl, dass er ihn da umbringen wollte. Als er dieses richtig, richtig cringige Gespräch mit dem Sicherheitsbeauftragten hat, mit dem Sicherheitsmann dort vor Ort.
Also Social Skills echt gleich null. Null, null, null hat er.
Mhm. Ja.
Soft Skills heißt's.
Ja, so Also, genau. Sie super verdächtig gemacht mit
ihm. Ja, aber er hat ja relativ schnell geschaltet. Also er hat ja auch den falschen Namen angegeben und die falsche Adresse und sowas. Mhm. Also ich hatte schon das Gefühl, dass der Sicherheitsmann da was bemerkt hat, aber eben er da noch so schnell reagieren konnte. Wobei, also jetzt komme ich zu einer ganz anderen Sache, die ich relativ interessant finde an dem Film. Ich finde, er hat viele Storylines, die aber nirgendwo hinführen. Ich finde nicht, dass du am Anfang des Films wahrnehmen kannst, wie er schlussendlich endet. Und das, finde ich, ist irgendwie eine interessante Erzählstruktur des Ganzen. Er baut viele Subplots auf, die aber entweder im Nichts verlaufen, nirgendwo hinführen, halbherzig abgeschlossen werden oder eben gar nicht. Ist das vielleicht ein Punkt, was euch auch an dem Film gestört hat? Der Blick sagt mir gerade eben, dass ihr das gar nicht so aufgenommen habt wie ihr.
Nee, sag mal ein Beispiel.
Zum Beispiel mit dem Sicherheitsmann. Es wird, dieses Gespräch dauert ja auch seine 2-3 Minuten, aber es führt dich nicht weiter. Es bringt dich einfach nirgendwo hin. Und am Ende muss man ja auch sagen, klar, in den letzten Minuten taucht die Betsy nochmal auf, aber wir verbringen die erste Filmhälfte oder zumindest das erste Drittel damit, dass er sich mit Betsy irgendwie treffen möchte, dass er da was machen möchte, was aber dann eben auch irgendwie im Sande verläuft, weil thematisch gesehen verändert sich's ja komplett. Weil dieser Gewaltausbruch, den er später hat, der geht ja dann gegen den Zuhälter und gegen die minderjährige Prostituierte und hat nichts mehr mit ihr zu tun. Und so habe ich irgendwie mehrere Stränge gehabt, wo ich dachte, da führt's hin. Also in der Mitte des Films glaubst du, sein Ziel ist es, den Präsidentschaftskandidaten umzubringen. Was aber auch nur wieder dazu führt, dass er's eben nicht tut, um dann wieder was gänzlich anderes zu machen. Also irgendwie, das verläuft so im Sand.
Ja, aber stimmt. Ja, aber das passt, glaube ich, ganz gut zum Ende, weil wenn er das passiert wäre, also wenn er erfolgreich gewesen wäre in der Ermordung des Senators, dann wäre die öffentliche Interpretation seiner Figur eine ganz andere gewesen. Aber dann wäre offensichtlich der Bösewicht gewesen und dann hätte man alles ausgegraben mit was weiß ich, mit sein, dass er ein Gestörter ist und so weiter. Und dadurch, dass das nur zufällig nicht zum Erfolg geführt hat und der aber hier den Pimp und die Bordellmitarbeiter ermordet hat, ist er zum Held geworden.
Aber
obwohl sich nichts, also ja, obwohl die Voraussetzungen die gleichen sind.
Aber es war ja keine, meinst du, es war eine bewusste Entscheidung von ihm, dass er den Senator dann doch nicht umgebracht hat?
Nee, das war ein völliger Zufall.
Das finde ich eben so komisch. Ja, aber das finde ich so komisch eben an dem Film. Wie du auch sagst, du denkst, du hast verstanden, was jetzt seine Agenda ist. Und dann macht der Film so, oh nee, nach links, nach rechts.
Also ich glaube, aus ihm und seiner Person raus ist da, macht es keinen großen Unterschied. Der hat irgendwie eine große Frustration und Mordlust, die sich irgendwo entladen muss. Und zufällig hat es da nicht geklappt und dann klappt es ja woanders. Und was sich aber ändert, ist die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Und ich glaube eben auch die Betsy, stellt euch jetzt mal vor, er hätte den Senator umgebracht, hätte Betsy gar nicht cool gefunden.
Ich glaube, das wäre nicht zielführend gewesen.
Gut, sie wäre sofort unemployed gewesen. Ja, aber gut, Porno-Kino.
Ja. Und dann hier die,
Aber apropos Betsy.
Aber unschuldiges Mädchen befreit aus den
Fängen. Ich dachte auch immer noch, dass vielleicht irgendwie rauskommt, dass der Senator irgendwie Nutten dabei hat. Ich dachte immer, gerade als er ihn in seinem Taxi fährt, dachte ich, der setzt ihn jetzt, also da passiert jetzt irgendwas, wo rauskommt, der Senator ist noch sleazier, als man denken würde, oder irgendein Skandal, oder er fasst sich mit Schritt an Betsy. Oder so.
Ja, oder dass er schlecht über sie redet. Man. Dass er irgendwie also sagt, da ist eine heiße Blondine mit großen Brüsten.
Ja, und ja, die würde ich gern. Ja. So. Wir kennen doch Politiker. Kommt. So, alle gleich. Ja, und das passiert auch nicht. Oder ich dachte, vielleicht kommt irgendwas raus mit ihrem komischen Arbeitskollegen. Mit der geilen Frise.
Der war auch gruselig.
Ja, der war, und du fragst dich auch, wo ist er jetzt, was macht er jetzt, mochte er Betsy?
Also ich muss zugeben, dass mich genau dieses Episodenhafte und auch schon fast irgendwie Sprunghafte hat mir ganz gut gefallen, weil es irgendwie so dieser Punkt ist, so kann ich mir das Leben vorstellen von jemandem, der in dieser Situation eben gefangen ist. So, ihr wisst das wahrscheinlich selber, bei jedem im Leben dann lernst du wen kennen oder mit Freunden, dass man sich dann einfach aus den Augen verliert und es ist einfach vorbei. Dass manche Dinge in deinem Leben auch einfach nie auserzählt werden beziehungsweise zu einem vernünftigen Abschluss gebracht werden.
Ja.
Und mich persönlich, ich verstehe jeden, der es nicht mag, aber mich persönlich hat es abgeholt, weil das so ist, so läuft das Leben eben.
Ja, so ist ein Kurzausschnitt aus dem Leben von jemandem. Du kannst nicht alles davor und danach wissen.
Ja.
Das, ich meine, das ist auch ganz klar, der Film ist auch jetzt nicht wahnsinnig kurz, 1:50 irgendwas. Trotzdem fand ich, also ich dachte irgendwie seine Vergangenheit als Veteran, Vietnam und die ganzen traumatischen Erfahrungen dort, das würde irgendwie nochmal einem so aufs Brot geschmiert werden. Aber das wird alles nur vorausgesetzt. Also es wird, gut, ist vielleicht auch der Zeit geschuldet. Wann war der Vietnamkrieg zu Ende? Bonuspunkte. Wer möchte den Joker anrufen? Dabei,
wie wir googeln. Wer ist schneller?
Ja, natürlich.
Ja, ich finde es bei...
Vielleicht
darf ich...
Google.
Ja? Nee, in meiner...
So. Bis 75.
Sorry. Bis 75.
Der Punkt geht also an Andrea.
Danach kam der Film schon.
Ich habe lange Zeit, wenn ich an das Wort Veteranen gehört habe, musste ich immer an alte Männer denken. Ich bin Veteran, aber klar, ich meine, der ist 26.
Ja.
Ja.
Da müssen wir mal was ist das mit Tom Cruise?
Ist er da nicht Rennfahrer?
Das ist der andere. Geboren am 4. Juli. So. Boah, was ich an Wissen in meinem Gehirn manchmal habe und das ich nicht brauche.
Ich überlege mir immer, wenn ich so gut Schulwissen hätte behalten können, was ich für unnützes Wissen über Filme habe.
Ja.
Kann mir Laufzeiten extrem
gut merken. Aber hallo.
Ja, tatsächlich. Also ich kann bei
Film?
Ich kann bis auf 2-3 Minuten, glaube ich, bei jedem Film, den ich bei mir stehen habe, sind so 800 oder 900 DVDs, die ich habe, weiß ich in etwa die Laufzeiten.
Nicht dein Ernst.
Gehst du zu Wetten, das?
Wetten, das?
Ja, jetzt ist
mein Bett doch wieder aufgelegt.
Christian Kühnemann.
Und wir können sagen, wir kannten ihn noch bevor er berühmt wurde.
Wettet.
Ja.
Wettet.
Mhm. Oh ja. Mhm. Ja, das wäre was. Das würde Tommy gefallen. Das ist auch nicht gefährlich. Ja. Entschuldigung. Kann niemand zu Schaden kommen bei dieser Wette?
Ich denke.
Mhm. Außer unser Ego.
Ich denke einfach mal drüber nach. Nur wobei ich habe ja jetzt Wetten das tatsächlich gesehen, die, ich sag mal, die Neuauflage.
Die ganzen.
Ja, die waren auf YouTube Stunden zu sehen.
In anderthalbfacher Geschwindigkeit geht.
So wie ich WhatsApp. Beste Funktion übrigens bei WhatsApp-Sprachnachrichten, dass man auf 1,5 stellen kann. Es erleichtert das ganze Leben.
Geil.
Das ist unfassbar.
Ja.
Schon wieder was gelernt. Hat sich schon wieder gelohnt. Ja, okay. Also du hast die ganze WhatsApp. What's Wetting?
Ja, ja. Und da waren auf jeden Fall coolere gesehen. Wetten, als zu sagen, wie lang Lake Placid geht oder sowas.
Ja, gut.
Eine Stunde.
Ich müsste das vielleicht auf dem Bagger machen oder sowas. Da sitzt dabei in einer.
Während er drei Eier auf der Stelle bastiert.
Ja, es muss unbedingt eine Außenwette sein. Es muss unbedingt eine Außenwette sein. Auch was mit Eis, finde ich. Oder Feuer.
Ja, aber dann wird es schon wieder gefährlich. Dann werde ich eventuell dann doch wieder nicht eingeladen.
Ach so. Ach so, ja, okay, ja, das stimmt. Wir fallen daran noch.
Ja, okay, das machen wir. Also ihr müsst irgendwie nur was Cooles machen, was einen Bagger beinhaltet. Und da sitze ich dann, vielleicht dreht sich einfach der Bagger und ich sitze in der Schaufel. Und dabei kann ich dann Filmlaufzeiten sagen. So, das können wir vielleicht machen.
Du könntest aber auch noch an deinen feinmotorischen Skills arbeiten und mit der Baggerschaufel versuchen, DVDs aufzumachen.
Bei der jetzigen Folge das hat und einer mit einem Bagger
in den
hat einer Blu-ray mit einem Bagger Frisbees gefangen.
Was hat er mit dem
Bagger? Mit der Baggerschaufel und die musste dann zuklappen.
Wie kommst Langeweile. Du auf so
ich glaube Langeweile und Lockdown.
Was ist dir nach der ist der nee.
Ich glaube aber auch nee, auch so wie wir. Man will bei Wetten das teilnehmen.
Ah.
Braucht erstmal die Komponenten.
15 Bier. 15 Bier waren auch am Spiel. Ja.
Ja, du bast mit dem Bagger dann du kriegst die Filmlaufzeit gesagt. Kriegst gesagt, eine Stunde, 53 Minuten, 17 Sekunden. Mhm. Mit dieser Information musst du die passende DVD aus dem Regal nehmen. Mit dem Bagger aus dem Regal nehmen, die Schachtel öffnen, die Disc rausnehmen.
Ich rieche was Großes. Ich rieche da was ganz, ganz Großes.
Ja, einfügen.
Ja. Ja. Und wenn es nicht reicht, für Wetten das, dann für die große Weihnachtsgala der Podcast-Stars in unserem Universum. Mhm. Denk drüber nach.
Ich werde Stu mal fragen, dass er mich doch noch einladen soll.
Das wird ein Feuerwerk, sage ich euch. Ein Feuerwerk. Ein
Feuerwerk der Gefühle.
Wie sind wir jetzt darauf gekommen? Auf Bagger, DVDs,
Laufzeit und Wetten? Dass der Film... Ja, genau.
Ach, 1,50. Ja. Genau. Also er hätte ja eigentlich Zeit, so ein bisschen mehr zu erklären. Von der Vergangenheit, von den Personen.
Aber findest du es gut oder schlecht? Weil ich finde es okay, dass du jetzt nicht noch dann, wie er traumatisiert wurde in Vietnam, weil.
Es wäre so ein bisschen sehr Klischee, wenn dieses Trauma noch mehr bearbeitet werden würde. So
eigentlich finde ich das gut, weil wir schicken unsere jungen Männer da in diese Kampfhandlungen und.
Jetzt
und was danach passiert, genau.
Jetzt kann ich schlafen, jetzt kann ich schauen, wo er
bleibt. Mir gefällt es auch sehr, sehr gut. Also es ist ja auch so, von der Kritik damals wurde ja auch Travis Bickle im Endeffekt als Verkörperung Amerikas dargestellt. So er repräsentiert den Durchschnittsamerikaner. Und insofern fand ich es gut, dass du nicht irgendwelche Nebenkriegsschauplätze hast, wenn ich das mal so sagen darf, sondern du erlebst einfach diese Episode aus seinem Leben heraus. So, du hast eben diesen Cut, du sagst am 3. September startet das Ganze, ab da verfolgen wir ihn bis zum 10. Oktober und dann ist einfach Ende. Wir kriegen dann nichts mehr davon mit und mir persönlich hat es sehr gut gefallen. Verstehe aber auch jeden, der sich daran irgendwie, dass sich daran komisch stößt oder sowas und sagt, nee, das ist nicht meine Art, Filme zu erzählen. Weil, und da glaube ich wirklich dran, er ist in die Jahre gekommen, also er hat auf jeden Fall ein Erzähltempo oder eine Erzählart, die heute im Blockbuster-Kino nicht mehr funktionieren würde. Und deswegen finde ich es eben schwierig, jemandem auch diesen Film... Ihr habt doch vorhin auch gesagt, dass ihr nicht wisst, ob ihr diesen Film jemandem empfehlen würdet. Und kann ich insofern nachvollziehen, weil du eben diese Art und Weise mögen musst. Du musst eben auf dieser Art des Erzählens stehen. Weil wenn du etwas auserzählt haben willst, wenn du wissen willst, wo ist der Anfang, wo ist der Mittelteil, wo ist das Ende, da wirst du mit Taxi Driver, glaube ich, nicht glücklich.
Ja, das stimmt. Das stimmt total.
Ja, aber würdest du legen, dass zum Beispiel Joker so eine moderne Version dieser Geschichte ist. Wobei wir da ja alle wissen, wie es ausgeht, ne? Weil man ja
ich glaube, die Figur dann... Ich glaube, dass die Figur oder das Joker...
Kennt.
Der zeigt es nämlich nochmal anders, weil da wird mir alles erklärt. Es ist
das stimmt.
Es ist irgendwie die moderne Adaption des Ganzen, weil eigentlich wird das Gleiche erzählt, aber eben auf eine andere Art und Weise, weil jeder Storystrang bei Joker führt eben irgendwo hin. Der wird nicht versandet, sondern es muss klar werden, er trifft dann hier seine Nachbarin, bringt sie vermeintlich um oder eben nicht, das wird ja auch nicht so ganz klar, aber es führt irgendwo hin. Und nichts im Film Joker wird einfach links liegen gelassen, sondern hat eine Konsequenz auf das, was als nächstes folgt. Und deswegen glaube ich tatsächlich, das ist wie so eine Art modernes Remake.
Hm. Und wie ist das es gibt doch auch diesen Film über den Uber-Driver, Stuber.
Boah, habe ich nie.
Wie würdest du das einordnen?
Ich muss mich an der Stelle outen, den habe ich nicht gesehen. Okay. Ich weiß nicht, wie ich dieses große Filmmachwerk nicht begutachten konnte. Ich weiß nicht, ob es die Rolle von David Bautista war, die mich dann doch hat abschrecken lassen, wo ich sage,
Ja, man erkennt da
doch deutlich
die metamorphosische Referenz. Ja.
Ja.
Aber Freunde, jetzt mal beim Grand Finale. Jetzt könnt ihr mir aber nicht sagen, dass euch das sonderlich beeindruckt hat, wie schlecht es geschnitten war, wie Leute von Kugeln auf einmal getroffen wurden. Besonders der Bordellbesitzer, der dann immer noch hinter ihm hergekrabbelt ist und gesagt hat, I'll kill you. Und du, nee, alter Mann. Also wenn du jetzt, es sei denn, du ziehst jetzt eine Waffe raus, dann wird das heute nichts mehr. Ich fand das seltsam geschnitten. Ich fand das komisch, dieses Rumballern, dieses Au. Au, ich habe einen Kratzer am Hals. Fandet ihr das gar nicht
seltsam? Doch, ich fand diese ganze Shootout-Szene war grotesk fast.
Ja.
Also insofern seltsam. Und da weiß man immer nicht, ist das die künstlerische Intention der Macher. Ja. Aber dann übrigens, nachdem das alles abgeschlossen ist, sieht man das ja so ein bisschen aus der Vogelperspektive.
Ja, sehr lange,
was meine Theorie, dass er stirbt eigentlich und es ist gerade sein seine aufsteigende Astralfunktion. die Folgen ist, ihr wisst, was ich meine.
Aber er redet doch dann auch später wieder mit seinen taxifahrenden Kollegen oder steht er nur daneben?
Ja.
Schau, Arne.
Mhm. Ach, übrigens, apropos die taxifahrenden Kollegen, das fand ich wiederum interessant, dass er einmal versucht, sich zu öffnen oder versucht er Hilfe bei einem Kollegen, der,
sonst in diesem Sitzkreis geht ja auch immer nicht viel.
Ja, also. Aber er sucht das persönliche Gespräch unter vier Augen und der andere Typ, der schwurbelt da irgendwas daher, sagt, hör ihm doch mal zu.
Ich habe gedacht, ich habe Fieber gestern, weil ich wirklich auch nicht verstanden habe, was mir beide sagen wollen. Also was möchte Travis? Er möchte einen drauf machen, vielleicht auch nicht, vielleicht tut er auch nur so, man weiß es nicht. Und der andere erzählt irgendwie von, passt schon, das wird schon alles.
Also ich las diese Szene so, wir haben hier jemanden, der Hilfe sucht und jemand anders, der das nicht mal merkt und damit nichts anfangen kann. Mhm. Der lässt irgendwelche Plattitüden von Männerratschlägen raus, aber merkt
ich
nicht,
dass... Ich habe irgendwie das Gefühl, das entwickelt sich gerade hier zu so einem männerfeindlichen Ding bei euch. Nein.
Nein, das meine ich gar nicht.
Nee, jetzt ist jetzt eine Frage, auch an dich, wo wir vielleicht auch was über Männer lernen können. Ich meine, würdest du bei deinem Taxifahren...
Nein, ich glaube, es ist so, dass man... Oder auch... untereinander, unter Männerfreunden.
Ja, ich sehe das genauso wie du.
Dass er
versucht, sich die Hilfe zu holen.
First Aid.
Aber du hast ja auch im Vorfeld gemerkt, er saß ja schon mal mit denen zusammen im Lokal und er ist ja auch komplett abwesend die ganze Zeit gewesen, hat irgendwie mit denen auch nie wirklich was zu tun gehabt. Und was ich ganz interessant finde, ist, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, worüber die gesprochen haben, wo ich den Film vor zwei Tagen gesehen habe, weil es auch eben so beiläufig ist. Das ist so... Du merkst einfach, dass die Gespräche mit ihm und seinen Taxifahrerkollegen insofern wenig Substanz haben, dass ihn das einfach gar nicht mitnimmt. Und ich glaube auch, dass es eben dieser Hilfeschrei war. Wir Männer, glaube ich, untereinander da nicht unbedingt so drauf achten. Aber könnt ihr, ich meine, der Film, in Anführungsstrichen, galt ja auch so ein bisschen als Skandalfilm. Also er hat ja, er ist ja schon durch die Presse und durch die Kritiken gegangen, wegen seiner A, Gewaltdarstellung, B, wegen der gesellschaftskritischen Darstellung und C, ja auch wegen der Darstellung von Sexualität, gerade was Minderjährige angeht. Würdet ihr heute sagen, ja, ist richtig, oder sagt ihr, nee, also es ist, das war so ein Ding der 70er?
Also ich finde, die minderjährige Prostituierte, das ist schon harter Tobak. Also da, ich konnte seine Intention irgendwie nicht interpretieren, als er sie gebucht hat für diese Stunde. Und dann dachte ich mir schon so, oh shit.
Echt? Hast du das wirklich gedacht, dass er das ausnutzt?
Ich hatte mich innerlich gewappnet, so, oh shit, ich hätte es schon total creepy gefunden, wenn man gesehen hätte, wie die beiden sich küssen, weil eben in der Beschreibung stand, er hätte eine Beziehung
zu ihr.
Selbst wenn diese Beziehung dann, was weiß ich,
Amazon-Praktikanten.
Hattet ihr das nicht auch schon bei Friedhof der Kuscheltiere vor kurzem, dass die Amazon-Praktikanten,
Ach, ja.
Und das merke ich jetzt auch gerade in der Unterhaltung, denn ich glaube, man kann den nicht einfach so stehen lassen, sondern man muss da schon irgendwie das, was man gesehen hat, aufarbeiten und diskutieren. Und wenn man das nicht macht, kann ich schon nachvollziehen, dass das kontrovers ist, auf jeden Fall.
Ich meine, natürlich im heutigen Vergleich. Also ich fand, was ich wirklich hart finde, ist auch diese Kinderprostitution. Auch dieses Diskutieren von Techniken, also was der Zuhälter alles aufzählt, was er mit ihr machen kann gegen Geld. Das finde ich schon sehr detailliert und outspoken so im Vergleich. Gewalt, muss ich sagen, sieht man Schlimmeres heutzutage. Ich fand zum Beispiel sehr viel schlimmer, dass dieser Bodega-Besitzer den schwarzen Mann, den Travis noch angeschossen hat, da mit einer Eisenstange verprügelt, also da so richtig draufhaut. Das fand ich schlimmer als diese groteske Schießerei am Ende, weil ich das nicht so ernst nehmen konnte. Da wurde auf einmal die Knarre ausgepackt und dann wild drauf losgeballert. Also ich kann schon verstehen, dass er damals für Sensationen gesorgt hat. Würde ich ihn heute als weltbewegend und Meilenstein bezeichnen? Eher nicht.
Wobei, also in moderneren Filmen, da ist wahrscheinlich die Gewaltdarstellung noch mal krasser, aber die Sache mit den Kindern sieht man so nicht mehr.
Das stimmt.
Ja. Also es gab die eine Szene, wo Jodie Foster mit ihrem Zuhälter, glaube ich. Das war richtig, richtig gruselig, wo die beiden da Arm in Arm und er sagt ihr, wie sehr er liebt.
Ja, bin ich bei dir. Also ich glaube auch, dass du so eine Thematik heute nicht mehr in der Art und Weise darstellst. Und die bekommt ja auch relativ viel Spielraum in diesem Film selbst, ne? Weil das Gespräch zwischen dem Zuhälter und der Prostituierten, das hätte es ja gar nicht gebraucht. Also es macht ja keinen Unterschied, ob diese Szene in dem Film drin ist oder eben nicht. Und ich glaube auch, dass das wird heute so nicht mehr gedreht werden.
Das ist krass, ne? Dass wir auf der einen Seite sind hier Gewalt gewöhnt, dass es uns auffällt, wenn es recht oldschoolig daherkommt. Also ich habe mich schon gestern auch hinterfragt, ob ich es mir noch blutiger gewünscht hätte oder was mein Problem war.
Ja.
Ich will Eingeweide sehen. Oder, also auf der einen Seite sind wir so gewaltverwöhnt, dass uns das nichts mehr ausmacht. Auf der anderen Seite verschleiern wir so gewisse Thematiken, die ja durchaus immer noch ein Thema sind und die nach wie vor so ekelhaft sind wie damals auch. Aber daran trauen wir uns irgendwie nicht.
Ich muss es aber auch vielleicht nicht sehen. Weil ich fand es auch sehr, sehr unangenehm bei dem ersten Treffen zwischen Travis und, wie hieß sie noch, Ilsa? Iris. Alleine dieses, ich mache mir jetzt eine Zigarette an, wenn die weg ist, ist vorbei. Und wo sie dann auch sagt, jetzt quassel nicht, ist schon dabei, ihm den Gürtel aufzumachen, um ihn dann eben in irgendeiner Art und Weise zu befriedigen. Und also natürlich hat es mir nicht gefallen, aber das fand ich mutig, diese Darstellungsweise, weil in dem Moment wollte ich auch weggucken. So, ich hätte mir nicht gewünscht, dass ich jetzt sehe, ob da was passiert, auch wenn es nur angedeutet ist. Und muss ich persönlich sagen, es ist definitiv mutig, was er da gemacht hat. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass es in den 70er Jahren noch einen größeren Aufschrei gegeben hat, als wie das jetzt für uns selbst wahrnehmen.
Ja, ich denke auch auf jeden Fall.
Wobei in den USA wäre, glaube ich, der Aufschrei heute, ich weiß gar nicht mehr, welcher Film das war, ein französischer Film, der auf Netflix lief, der jugendliche Mädchen gezeigt hat und die hatten nur in Anführungszeichen getanzt. Und da in konservative Kreise in den USA sich schon fürchterlich.
War das nicht eine Dokumentation? Empört.
Ja, das kann sogar sein. Und der Film, also das Werk eigentlich hat das aufgenommen, ja, um das zu kritisieren.
Ja, ich erinnere mich auch ganz dunkel, dass da was ist. Ja. Mhm. Aber was?
Also ich glaube, in dem Fall wäre der Aufschrei heute auch noch sehr groß. Und ich denke dann, das Blöde ist halt, also das eine ist, ja, du siehst es und es ist, man fühlt sich total unangenehm dabei und das ist auch intendiert. Auf der anderen Seite denke ich mir immer, dass dieses Kind, in dem Fall Jodie Foster, musste das spielen, wie, also hoffentlich war die betreut.
Ich meine sogar gelesen zu haben, dass in manchen Szenen wurde sie durch ihre Schwester ersetzt, die in dem Fall schon älter war. Weil die das eben nicht so klar machen wollen. Aber ich meine, man hört es ja immer, oder man hört es ja ziemlich häufig, dass Kinder ja manchmal gar nicht wissen, in was für Filmen die gerade mitspielen. Und diese Szenen ja auch komplett anders deuten. War es nicht bei Shining sogar so, dass da das Kind dachte, das wäre ein Familiendrama? Ja. Also der hatte dann erst, als er alt genug war, festgestellt, okay, ich habe gerade in einem relativ beängstigendem Horrorfilm mitgespielt.
Aber der Sohn, oder? Nicht die
Zwillingsschwestern,
die da immer creepy über die Flure.
Die Zwillingsschwestern, die waren ja auch so geschminkt, dass die sehr wahrscheinlich wussten, okay.
Geht's euch gut?
Ach ja.
Habt ihr noch was, was ihr besprechen wollt?
Also mit Jodie Foster zum Beispiel war ich sehr zufrieden. Also ich kann verstehen, dass sie für diese Rolle so, also ich weiß gar nicht, kann man sagen, dass das ihre Karriere ja schon befeuert hat? Und ja, also sie hat davor schon zwar schon was gemacht, aber dass das so dem ganzen Schwung gegeben hat, habe ich verstanden.
Aber ich sehe es auch ein bisschen anders als ihr, wie ihr es am Anfang gesagt habt. Ich fand auch Robert De Niro wirklich gut. Also ich habe ihm diese Rolle, die er spielt, die habe ich ihm zu jeder Sekunde abgenommen. Und dieses Unbeholfene, das habe ich ihm auch abgekauft. Weil ich mir bei vielen Dingen, die er tut, die für den Zuschauer eventuell eben als unbeholfen gelten oder irgendwie als, ja, vielleicht auch cringe oder vielleicht sogar overacted, ich habe ihm das abgenommen in seiner Rolle. Also ich, von den Schauspielern her, habe ich da nichts zu bemängeln tatsächlich.
Ich fand es auch, ich finde das sogar ein Must. Jetzt nicht den Film an sich, aber eigentlich um zu sehen, woher Robert De Niro kommt. Weil wenn du ihn nur jetzt als, ich sag's mal unfreundlich, älteren Mann kennst, dann hat er so ein Stereotyp schon an Rollen aufgedröselt. Und ich fand ihn da, das hat mir eine neue Seite so von ihm gezeigt. Also fand ich schon interessant,
das zu sehen. Wie gesagt, aus cineastischer Sicht muss ich sagen, finde ich persönlich, sollte man den Film gesehen haben. Ich merke jetzt auch, dass mir viele Dinge mit dem Gespräch mit euch, dass ich die nochmal ein bisschen anders wahrnehme und den Film im Endeffekt auch nochmal ein bisschen anders reflektiere und ähnliches. Und ich glaube, der Film wirkt besser, wenn du danach noch einen kurzen Diskurs darüber hast. Wenn du jemanden hast, mit dem du dich darüber unterhalten kannst, als dass du jetzt sagst, du guckst dir den Film an, du machst danach den Fernseher aus und sagst, ja, jetzt habe ich ihn gesehen. Dann wirkt er für mich nicht so gut, wie er jetzt nach dem Gespräch auf mich wirkt.
Das stimmt,
ja.
Ich meine, ihr sagtet ja am Anfang, schlecht gealtert. Ja, okay, nehme ich mit. Kann ich auch, ich finde den Hype, finde ich nicht ganz so groß, wie er gemacht wird. Also ihn jetzt als das ultimative Meisterwerk dahinzustellen, sehe ich auch nicht. Aber ich verstehe, warum er für Filmschaffende so wichtig ist. Weil er eben auch eine andere Erzählstruktur hat, als ich das vorher oder nachher jetzt groß wahrgenommen habe. Dieses Episodenhafte, dieses ich laufe ins Leere. Ich bin froh, dass ihr den Film ausgewählt habt. Drücken wir es mal so aus.
Ich habe gerade noch in meine Notizen geblickt und noch entdeckt, dass, was ich aufgeschrieben hatte, dass er reinigt sein Taxi nur einmal am Tag am Ende der Schicht. Hat mich empört. Nach dem, was wir lernen, was dort alles drin stattfindet, hätte ich gedacht, dass er nach jedem Gast zumindest einmal drüber wischt.
Aber das ist dann ja auch vergebene Liebesmühe, ne?
Ja, und ich meine, heutzutage kann man sich das gar nicht mehr vorstellen. Da wird alles schön abdesinfiziert.
Hoffentlich. Ja, die Betonung liegt auf hoffentlich.
Ja. Hoffentlich. Nee, aber lustig, weil, dass wir uns auf diesen Film geeinigt haben, war auch so ein bisschen zufällig, weil wir tatsächlich sehr lange überlegt haben, wo wir die Schnittmenge haben zwischen Filmen, die wir nicht gesehen haben. Beide.
Ja.
Weil ich kenne mehr so Klassiker. Arlen ist bei dem aktuellen Kino voll auf dem Laufenden. Und dazwischen schwierig.
Ja. Das stimmt, ja. Also dieses Movie-Version-Format könnte ich füllen mit unendlich vielen Klassikern. Ja.
Falls du Interesse oder Input brauchst für deinen nächsten Gast zum Beispiel, hatten wir auch überlegt, Citizen Kane, der ja der beste Film aller Zeiten sein soll.
Ich auch nicht. Ich habe ihn auch nicht gesehen.
Oh, wow.
Der sollte mega lang auch sein.
Und ein anderer Film, der immer in vielen Listen der besten Filme aller Zeiten anführt, ist die Shawshank Redemption. Ah, die hat André aber bereits gesehen. Hätte ich auch gut gefunden.
Die ich liebe den Film. Auch schon
Ob er jetzt wirklich der
beste Film ist, lasse ich mal dahingestellt.
Welcher ist der beste Film für dich aller Zeiten?
Ist das eine schwierige Frage. Wenn ich es komplett genreunabhängig machen würde, würde ich sagen Herr der Ringe, weil der einfach alles miteinander verbindet. Und
außer interessante Frauenfiguren.
Die sind da nicht ganz so präsent, da gebe ich dir recht. Wenn ich es jetzt auf ein Genre runterbrechen müsste, im Horrorbereich würde ich sagen Der weiße Hai oder Das Ding. Oder jetzt eben oder von den neueren, wie wird es denn ausgesprochen, Hereditary. Also finde ich unfassbar gut. Actionmäßig würde ich auch immer noch Stirb langsam dazu rechnen.
Wie ist das für dich, wenn du in dem Format zum Beispiel Der weiße Hai besprichst und da ist eine Virgin dabei, die sagt,
finde ich gut. Hatte ich zum Glück nicht. Wir hatten den weißen Hai schon. Sie fand den auch relativ gut. Ich habe den Vorteil bei mir, ich kann Filme so sehen, wie sie damals in der Zeit waren. Und das haben eben viele andere nicht. Also wenn ich mir einen Film wie Taxi Driver angucke, kann ich mich irgendwie zurückversetzen, wie es damals gewirkt haben muss und versuche mich nicht an Maßstäben aufzuheizen, die ich jetzt momentan im Kino sehe. Vergleiche mal einen Actionfilm von heute mit einem Actionfilm vor 30 Jahren. Es gibt keinen, also rein actionmäßig gibt es ja zumindest von den älteren Filmen keinen, der jetzt an The Raid rankommen würde oder sowas. Oder choreografietechnisch an John Wick oder sowas. Aber ich kann mich eben zurückversetzen und kann eben dann sehen, wie muss er damals darauf gewirkt haben. Mich stellt es beim Weißen Hai nicht, dass der Weiße Hai immer noch scheiße aussieht. Sind wir ehrlich, das Ding ist nicht gut gealtert von den Effekten her. So, hätte ihn wahrscheinlich komplett rauslassen sollen. Aber ich kann mich dahin zurückversetzen, kann aber natürlich nicht von jedem verlangen, dass er das auch kann. Und deswegen, ich verstehe eben Leute, die mit dem alten Kino wenig anfangen können. Muss aber sagen, dass für mich der große Vorteil herrscht, ich kann mich da reinversetzen. Ich finde die meisten Horrorfilme aus den 80ern, 90ern einfach besser als neue.
Meine Katze kratzt gerade an der Tür.
Das ist eine andere Art von Horror. Aber das ist eine coole Superkraft, dass du dich da reinversetzen kannst. Mhm. Also ohne, dass du dir Moschus... Räucherstäbchen anzulassen, dich in ein Taxicab setzt und eine nach der anderen raus. Ein bisschen Schweiß, Fußschweiß versprühst und dich dir dann vorstellst, dass du mit Travis Bickle durch New York fährst.
Was heißt Superkraft? Also ich finde es gut, dass ich es kann, weil so kannst du eben die Filme etwas anders genießen. Wie gesagt, ich verstehe auch die Generation Marvel, die sagt, oh ja, Actionfilme müssen so aussehen und ich brauche dieses CGI-Gewitter und es muss viel, viel größer, immer mehr, immer schneller, immer weiter sein.
Ah ja, aber das ist bei mir zum Beispiel gar nicht, sondern ich fühle mich erst im modernen Kino mehr gesehen und repräsentiert. Das ist also gar nicht das Technische und das CGI und was, aber die vor allem die Charaktere und das Storytelling, das inklusiver ist und diverser. Da fühle ich mich mehr angesprochen.
Ja, okay, kann ich nachvollziehen, klar. Wie ist es bei dir, Andrea?
Ach, ich muss sagen, das hängt immer davon ab, was ich mir von dem Film erwarte, muss ich sagen. Also ich bin da sehr, sehr oldschool. Also ich mag zum Beispiel wahnsinnig gerne alte Screwball-Komödien aus den 50ern, 60ern, die jetzt nicht durch ihr wahnsinnig emanzipatorisches Frauenbild begeistern.
Wie nicht?
Und ganz schlimm finde ich auch, das finde ich immer, ist die Gefahr, wenn du ältere Filme anschaust, dass sich eben dieser Vergleich so reinschleicht. Und ich schaue mir diese Komödien aber an, weil ich diese Zeit, ich möchte mal kurz eine Stunde 30 möchte ich Heile Welt vorgespielt haben, ganz oft zum Beispiel. Und dann muss ich das ausschalten, also wenn ich diese Art von Filmen sehe. Und dann finde ich, erfüllen die für mich den Zweck nicht, dass ich mir denke, ah ja, aber Frauen können auch mehr als nur den Haushalt vorbereiten und gut aussehen. Aber das erwarte ich dann nicht von dem Film. Und das muss man halt dann ausblenden. Oder für mich ist es in dem Moment dann nicht wichtig, sondern ich möchte gerne Cary Grant und Doris Day sehen. Und das, das ist alles, was ich dann erwarte quasi.
Dann hast du die Superkraft auch.
Aber nur ein ganz bisschen.
Andrea Winter aus München.
Ich kann mir einen alten Film mal gucken, den gut finden.
Ja. Setz mich in die Ecke, holt mich ab, wenn die Saalwette beginnt.
Ja, dann, wenn ihr nichts mehr habt, hast du noch irgendwas auf deiner Liste, Arlen, was du noch sagen wolltest?
Außer.
Dass noch irgendwo, ja. Dass noch irgendwo steht, dass nur Sperma im Büro, im Taxi zu finden ist oder so.
Ja, wie gesagt, das wischt er einmal am Tag, wischt er das weg.
Ja, du, der Feudel muss auch erstmal, also ich meine, der fährt ja auch nur einmal in die Werkstatt.
Ja,
also,
ja. Ich hatte mir noch aufgeschrieben, Pornokinos, Fragezeichen, aber ich meine, es gab das Internet damals noch nicht.
Es gibt auch heutzutage noch Pornokinos.
Ach so?
Gegenüber meines Hauses. Tut mir leid. Ja, so elitär wurde ich, Freunde.
Ja. Ich glaube aber, es wird nicht mehr so viel genutzt. Ja. Ich glaube, das Internet hat die Pornoindustrie verändert.
Richtig. Da kommen auch keine Pärchen mehr raus. Das kann ich ganz klar sagen, dass da keine Pärchen ein- und ausgehen.
Ja, aber wie du schon erwähnt hast, da stecken wir nicht so tief drin.
Ja, okay. Da hätte ich mich eventuell anders ausdrücken müssen. Gebe ich zu. Okay, ihr beiden. Es war mir eine Freude, mit euch zu sprechen. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich auch auf jeden Fall für die Filmauswahl.
Uns ebenfalls.
Ich glaube, ein abschließendes Fazit müssen wir nicht treffen, weil wir, glaube ich, zwischendurch immer mal wieder darauf eingegangen sind, ob der Film heute noch funktioniert. Und ich glaube, wir haben herausgestellt, dass er natürlich popkulturell eine wichtige Rolle spielt, dass es auch ein interessanter Film ist, aber auch eben seine Ecken und Kanten hat, mit denen man eventuell leben muss. Und wenn man eben damit nicht klarkommt, dann auch sagen muss, gut, dann lasse ich es an der Stelle bleiben.
Also wenn man keinen Podcast hat, in dem man sich austauschen kann, oder einen Filmzirkel, um das zu besprechen.
Ja, eine kleine also über den Film reden macht Sinn. Ist auf jeden Fall wichtig, weil er, glaube ich, ein paar Dinge auftut, die auch, wie wir es auch gerade schon gesagt haben, die auch heute noch absolut aktuell sind. Und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr glücklich, dass ihr den Film ausgewählt habt. An die Zuhörer, hört Boos, Boobs und Blockbusters mit den beiden sympathischen Frauen. Es lohnt sich jedes Mal. Ich habe immer meine helle Freude.
Ach, danke du.
Ich sehe es und es freut mich. Ja, habt ihr noch irgendwelche Worte an die Zuhörer?
Ja, wir freuen uns auf Neueinschalter, Alteinschalter. Vergesst nicht, den Alkohol mitzubringen.
Und spätestens jetzt werdet ihr bestimmt ein paar neue Zuhörer haben, weil bei Alkohol, da kriegst du viele aus dem Filmbereich.
Das war so unser Marketing-Catch. Ja, das gehen wir zu. Das war
ein langer Hand. Wenn euch die Boobs
bei
nicht
mir
gecatcht
die Boobs, haben. Ja, aber okay, das ist.
Ja, die Boobs.
Ich warte noch auf die Promo-Aufkleber von euch, dass ich die dann auch nochmal fleißig verteilen kann. Ja, das Ruhrgebiet muss auch gefüllt werden mit Boobs und Blockbusters
Aufkleber. Ja.
Es war schön mit euch.
Danke für die Einladung.
Ich hoffe doch, dass wir das vielleicht in Zukunft nochmal hinkriegen. Und vielleicht haben wir bis dahin auch Citizen Kane nicht gesehen.
Ja, ist, wie gesagt, viel Potenzial.
Ich bedanke mich bei euch und wünsche euch noch einen schönen Sonntag.
Dankeschön, ebenfalls. Tschüss.
We've done it. After all these years, the first viewing.
And it's all because of Kühner.